Letztes Mal haben wir ja schon darüber gesprochen, dass der Herr Michael Lüders bei Markus Lanz saß, am 5. April 2017, eben kurz nach dem Anschlag in Syrien. Lanz war damals erstaunlich aufgeschlossen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass er das Buch gelesen hat von Michael Lüders. Und Michael Lüders bringt da wirklich berechtigte Zweifel an der These, dass Assad den Anschlag angeordnet haben könnte. Das war zum einen unlogisch, taktisch vollkommen unsinnig, seine eigene Bevölkerung zu massakrieren, zu einem Zeitpunkt, als die Assad-Truppen sowieso an allen Fronten gesiegt haben. Ja? Und er hat ja auch in dem Interview da bei Markus Lanz, hat er Zweifel an dem Anschlag von 2013 geäußert. Aber, und das ist jetzt das Wichtige und das Entscheidende, seit dem Auftritt von Michael Lüders bei Markus Lanz gibt es jetzt nun eine ganz neue Meinung über Michael Lüders. Und den Anstoß dafür hat geliefert die Talkrunde von Anne Will vom 9. April 2017. Und Lüders wurde bis dahin immer als Nahost-Experte vorgestellt. Und diesmal hat sich Frau Will eine ganz andere Vorstellung einfallen lassen. Bitte schön.
Herr Lüders, bevor wir das diskutieren, ob Sie mitgehen oder Sie alle mitgehen bei der Analyse von Herrn Wolfsohn und bei der von Herrn Kornblum, dass ein solcher Schlag auch was freibrechen kann, möchte ich Sie erst noch mal vorstellen. Wir haben Sie heute bewusst nicht als einen neutralen Nahostexperten vorgestellt, sondern als Autor und als Politik- und Wirtschaftsberater. Sie sind, muss man sagen, erklären ein Geschäftsmann, der sein Wissen an Firmen verkauft, die im Nahen und Mittleren Osten ihre Geschäfte machen wollen. Spielen Ihre wirtschaftlichen Interessen da eine Rolle, wenn Sie sagen oder behaupten, dass es der Westen sei, der Syrien ins Chaos gestürzt hat?
Also ich würde ganz gerne auf der sachlichen Ebene analysieren wollen und vor allem darauf abzielen, dass ich vor allem als Autor und Nahostexperte bestimmte Analysen geleistet habe über die Region, die insofern sicherlich nicht Mainstream-konform sind.
Also so langsam bekomme ich den Eindruck, wie wenn es hinter den Kulissen so richtig Panik gibt, wenn man dann jetzt schon so plumpe Versuche unternehmen muss, um unseriös dastehen zu lassen. Ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass man die Fakten von Dr. Michael Lüders eben nicht widerlegen kann. Und dann geht man auf eine neue Strategie. Man nimmt ihn dann eben persönlich aufs Korn. Ja, man hat ihn in dieser Vorstellung als käuflichen Geschäftemacher dargestellt. Also der Frame des windigen Geschäftsmanns soll da etabliert werden. Und nebenan sitzt Mr. Kornblum, die dicke Kornblume, der wird als ehemaliger Botschafter dargestellt, als seriös, von edlen Motiven getrieben und so weiter, dass der Mann seit 16 Jahren sich seine Pension massiv von der Wirtschaft aufbessern lässt, das wird da vollkommen außer Acht gelassen. Und Lüders ist dann nur angetrieben von irgendwelchen finanziellen Interessen. Was aber verschwiegen wird in dieser Anmoderation, Lüders selber ist Hochschuldozent und seit vielen Jahren schon Berater der Bundesregierung. Also wenn man diese Fakten vielleicht auch noch am Anfang erwähnt hätte, hätte es auch viel mehr Glaubwürdigkeit beim Publikum gegeben. Was wir jetzt aber beobachten können, ist wirklich eine Kampagne gegen Dr. Michael Lüders in den Massenmedien. Er sei umstritten, ist die Bezeichnung, die er jetzt ertragen muss. Das ist so der erste Schritt vor dem Verschwörungstheoretiker. Und der Spiegel Online hat am 24.04. genau das gebracht in einem kritischen Artikel zu ihm, nämlich dieses Wort umstritten, genauso wie das Medienportal Media gemacht hat. Ja? Aber noch besser in dieser ganzen Kampagne, das war die FAS, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Da gab es einen netten Artikel, den habe ich da auch mal vorliegen. Und da geht es im Prinzip darum, dass man Lüders vorwirft, er hat unsauber recherchiert. Und zwar ging es in dem Artikel, ich lese da einfach mal vor, so was da so über Lüders geschrieben steht. Dabei hat er immer wieder das Talent bewiesen, seine ziemlich einseitigen Vorwürfe als gesunden Zweifel an einer vermeintlich vorherrschenden Sichtweise auszugeben, als in Anführungszeichen fehlenden Teil der Geschichte, der das gängige Bild in Frage stelle, welches die Schuld einseitig bei Assad und seinen Verbündeten sehe. Lanz jedenfalls war ganz fasziniert davon und so weiter und so fort. Also in diesem kurzen Artikel, das ist wirklich nur dreieinhalb Spalten, wird also Lüders dargestellt als jemand, der vollkommen abwegige Ansichten hat. Ja? Und Michael Lüders hat in dem Interview bei Markus Lanz eben auch über einen türkischen Journalisten als Quelle gesprochen, nämlich Can Dündar. Es ging um den Giftgasangriff 2013 in Syrien. Und Can Dündar hat damals eben schon drüber geschrieben. Aber, und so haben unsere geliebten Massenmedien festgestellt, das stimmt gar nicht. Die haben nur über Waffenlieferung der Türkei an die Al-Nusra-Front geschrieben. Can Dündar, Zitat, wüsste davon gar nichts. Nur Dündar selbst weiß davon nichts, das sei totaler Unsinn, bestätigt er uns. Seine Zeitung Cumhuriyet habe damals über Waffenlieferung berichtet, von Giftgas sei nie die Rede gewesen. Nun, Dr. Lüders hat mit dem Herrn Dündar hinterher nochmal gesprochen und haben die beiden festgestellt, natürlich wurde da nicht direkt von ihm drüber geschrieben, aber Can Dündar war damals der Chefredakteur von dieser Zeitung und als Chefredakteur hat er Artikel verantwortet, wo es darum ging, dass der türkische Geheimdienst Giftgas an die Al-Nusra-Front geliefert hatte. Das haben aber die Redakteure vom Spiegel, hat das nicht wirklich interessiert. Die haben nur den Can Dündar angerufen und gefragt, haben Sie das selber geschrieben? Nö, habe ich nicht. Ja gut, danke, reicht uns. Und auf diesen schmierigen Artikel von der FAS haben sich dann die Welt, Spiegel, Stern und wer weiß ich noch alles von den Massenmedien draufgestürzt. Also man hat die unsaubere Recherche der eigenen Leute genommen, um quasi ein Thema unbeliebt zu machen. Auch eine tolle Methode, ja. Aber man müsste sich jetzt nur einfach nur mal die Fakten anschauen, die Dr. Michael Lüders in seinen Büchern bringt. Seine Bücher sind in den Top 10 der meisten Verkaufszahlen. Ja, das eine Buch, Wer den Wind sät und die Fortsetzung davon, Die den Sturm ernten, das sind wirklich super Bestseller. Und Michael Lüders ist nicht nur deswegen so interessant, weil er gute Bücher schreibt, sondern weil es wirklich ein brillanter Analyst ist. Wenn man einen Vortrag von ihm anschaut, dann ist es wie wenn man drei Bücher gelesen hätte. So geht es mir zumindest. Ich höre mir alles an von dem. Und der Mann hat im Nahen Osten studiert, der hat dort gelebt, der hat mehr Expertise wie irgendein anderer. Mehr Expertise geht gar nicht. Was wir aber erleben, ist eine total miese Kampagne gegen ihn, die irgendwie zeigt, wie verzweifelt die Redaktionen wohl sind. Ja? Also das verordnete Weltbild unserer Transatlantiker, dass nämlich Assad unter allen Umständen als der neue Hitler gelten muss, das muss unbedingt bleiben, dieses Bild. Und wenn da jetzt jemand kommt und mit so anderen Informationen durchsticht, dann muss man dieses Bild wieder zurechtrücken. Aber, liebe Kollegen von den Mainstream-Medien, dieses Spiel funktioniert nicht mehr. Merkt ihr es selber gar nicht, dass solche Versuche eigentlich immer mehr nach hinten losgehen? Wir sind alle online, falls ihr das noch nicht wisst. Was treibt euch eigentlich an? Wir wurden jetzt schon mehrfach von Redakteuren und anderen Mitarbeitern der Mainstream-Medien kontaktiert und angesprochen und wir haben Informationen bekommen und wissen, was hinterrum abgeht. Wir wissen, welche Stimmung da herrscht. Ja, wir haben zum Beispiel erfahren, dass es mittlerweile schon interne Memos gibt, die zur Denunziation von abtrünnigen Mitarbeitern aufrufen. Ja, okay, so ein bisschen Stasi 2.0 in den Mainstream-Medien. Wollt ihr wirklich so weiterarbeiten? Wollt ihr so weiterleben? Einer vollkommen wild gewordenen, kriegsgeilen Meute weiter zuarbeiten? Ich frage mich wirklich, ob das ein erstrebenswertes Ziel ist. Weil es geht nämlich auch anders. Wir haben das gesehen, dass es anders geht. Und zwar am 25.04. zum Todestag der Michelle Kiesewetter, der erschossenen Polizisten von 2007, kam auf ARD ein Film, nein, am 24. kam er, zum 25. zu dem Jahrestag, zum 10-Jährigen. Da wurde nämlich ein Bericht gebracht von Die Story, okay? Und das ist ein wirklich gutes Beispiel für journalistisch sauberes Handwerk. Es wurde recherchiert, es wurde berichtet, es wurde analysiert und man hat wirklich sehr viele gute Fakten zu diesem Unglück, von diesem Mord, von dieser Polizistin von damals gebracht. Nur mal ein paar Beispiele, ich habe mir da ein bisschen was gemerkt, ich habe es mir gestern angeschaut. Was zum Beispiel sehr auffällig war damals ist, dass der Chef von der Michelle Kiesewetter nach Minuten schon am Tatort aufgetaucht ist, wo sich sogar die Leute selber gefragt haben, wie hat er das gemacht eigentlich? Und was hat der gemacht ganz am Anfang? Er hat sein Telefon genommen und hat das Handy von der Polizistin Michelle Kiesewetter angerufen. Und da fragt man sich natürlich, wenn die Frau tot vor ihm liegt, warum ruft er ihr Handy an? Was hat es damit auf sich? Und man könnte eigentlich denken, ja, vielleicht wollte er es finden, um sicherzugehen, dass das niemand in die Hand bekommt. Das ist reine Spekulation. Fakt ist, nach dem Bericht wurde es später bei den Asservaten gefunden und der Akku war beschädigt und es war ausgeschaltet. Okay? Auch war merkwürdig, dass von außerhalb des Tatortes sehr viele Beamten vor Ort waren. Also gar keine Beamten, die in der Stadt stationiert waren, sondern die kamen ganz schnell von ganz woher. Es sind sehr viele Polizisten da gewesen. Es war so ein ganzer Hotspot. Die ganze Generalität der Polizei ist da mehr oder weniger unterwegs gewesen. Wir haben erfahren, dass Zeugen, die das unmittelbare Geschehen beobachtet haben, von den Polizisten nicht befragt worden sind, sondern die wurden weggeschickt. So nach dem Motto, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Die Zeugen wollten ihre Aussage machen, aber sie wurden weggeschickt. Und ein Kriminalbeamter in diesem Film hat erwähnt, dass es essentiell wichtig ist, auf diese Zeugenaussagen zurückzugreifen, weil es sehr, sehr schwierig ist, die zu rekonstruieren. Wenn das nur ein paar Stunden oder ein paar Tage später passiert, sind die Erinnerungen und die Wahrnehmungen wieder eine ganz andere. Also es ist unglaublich wichtig, dass man Augenzeugen vor Ort befragt. Vor allem, die haben sogar gesagt, wir haben gesehen, dass sich Leute da im Wasser, am Wasser, am Neckar die Hände gewaschen haben und total blutverschmiert waren. Die haben ein Phantombild angegeben oder haben zusammen ein Phantombild gemacht, das wurde aber nicht veröffentlicht. Und eine ganze Reihe wirklich guter Fakten hat man da gehört, aber was dabei rausgekommen ist, den Zeugen traut man da offensichtlich nicht. Was man aber gefunden hat, das waren DNA-Spuren am Auto, die hat man sichergestellt, aber von anderen Polizisten. Naja, das wurde damals dann übertüncht mit diesem ganzen Labor-Wattestäbchen-Skandal. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass da eine Mitarbeiterin eines Labors Wattestäbchen verunreinigt hatte und man hat gedacht, dass quasi ein weiblicher Täter in ganz Deutschland unterwegs war. Aber das war nur eine Randgeschichte. Wirklich merkwürdig, so kam es in der Doku rüber, war es dann eben nach dem 4. November 2011, als das NSU-Trio quasi gefasst wurde, als die Herren Mundlos, ich weiß gar nicht den Namen genau, auf jeden Fall die beiden Uwes, wurden ja quasi in diesem Wohnmobil aufgefunden. Und selbst da gab es schon Unregelmäßigkeiten und Merkwürdigkeiten. Ein Forensiker, der vor Ort die Spuren sichern wollte, wurde von den Polizisten weggeschickt. Der soll sich verstecken hinter irgendwo so einem Schutzding, weil es ist... besteht die Gefahr von Explosionen, während selber Leute rein und raus sind in das Wohnmobil. Und plötzlich sind die Pistolen aufgetaucht. Ja? Also die Auffindesituation der Herren Mundlos und Co. War alles andere als normal. Ja? Und man bekommt so den Eindruck, wenn man die Dokumentation von der ARD anschaut, dass man also alles getan hat, um den Fall Kiesewetter jetzt in die rechte Szene zu verlagern, dass der Fall quasi dann abgeschlossen ist, was mit Frau Kiesewetter passiert ist. Es wird auch erwähnt, dass es eine Operation gab des CIAs mit einem Kontaktmann des türkischen Geheimdienstes, der vor Ort war, aber irgendwie ist es wohl politisch nicht so opportun, die ganze Wahrheit da gelten zu lassen. Oder aber vielleicht wurden die Opfer absichtlich aus dem Verkehr gezogen. Ja? Also das Thema mit diesen eingeschüchterten Zeugen, das ist schon eine Nummer, aber die Summe der ganzen Faktoren, die es gibt in diesem Bericht, die deutet wirklich darauf hin, dass da Leute sehr sauber recherchiert haben. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was die Mainstream-Medien mit ihrem riesen Apparat von den Gebühren auch machen können. Was auch in dieser Dokumentation gut herausgearbeitet worden ist, durch die Zeugenaussagen in dem Bericht, dass auffällig viele Zeugen bei dem NSU-Prozess versterben, entweder bevor sie die Aussage machen oder danach. Also einer der Protagonisten in dieser Doku gibt da ganz offen Auskunft darüber, dass es den Eindruck erweckt, dass die Leute wirklich reihenweise sterben, nur wenn sie irgendwie mit dem Fall zu tun haben. Und die Pastorin von diesem Ort, wo das passiert ist, in Heilbronn, gibt dann noch am Schluss das Statement von sich, dass also der Eindruck entsteht, das geht in Kreise hinein, die nie wollen, dass das alles aufgeklärt wird. Also wirklich tolle Doku, Fakten, Recherche, Aufklärung. Aber wohl schon wieder etwas zu viel, weil wenn man die Artikel liest, die jetzt heute schon wieder, einen Tag später, bei der Welt zu lesen sind, dann merkt man schon wieder, dass schon wieder gegen diese Filmemacher geschossen wird. Das Gute ist aber, die Wahrheit kommt immer raus. Manchmal dauert es Jahre, manchmal dauert es ein paar Jahrhunderte, bis wir auf der runden Erde ankommen und nicht mehr auf der flachen Erde sind. Aber irgendwann, und das ist das Gute, kommt die Wahrheit immer ans Licht. Und heute geht es auch wirklich immer schneller. Und das ist jetzt eine kleine Botschaft an alle Redakteure der Mainstream-Medien. Lasst es euch gesagt sein in den Worten von Bertolt Brecht. Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Aber wer die Wahrheit kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Und darüber könnt ihr ja mal nachdenken.